3, 2, 1. Welcome to Spielekeller.
Herzlich willkommen im Spielekeller, heute mit meiner Wenigkeit in Folge 129. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid und viel wichtiger, ich bin natürlich wieder nicht alleine. Meine bessere Hälfte ist wieder mit am Start. Herr Hahner, lieber Chris, wie geht's dir heute am 13.8.? Heute ist Dienstagabend, 19.05 Uhr. Morgen ist die Folge direkt live. Ist das so eine richtig Hardcore-Live-Folge? Im Prinzip sind wir in 4 Stunden 55, zack, also nahezu live.
Ja, müsste jetzt alles nur noch funktionieren, ne?
Ja.
Johannes hat schon gesagt, das Internet war ein bisschen shaky.
Ach, Quatsch.
Und zur Not schneidet er bis tief in die Nacht. Ja, Wetter war mir heute viel zu heiß.
Alter.
Ich wollte eigentlich laufen gehen, hab gesagt, Alter, ich warte jetzt bis zum Abend. Und jetzt gerade ging die Welt unter.
Ey, bei dir kam, auch, ja, du wohnst ja direkt ums Eck, ne?
Hier kam Hagelkörner runter, Brudi, hab ich noch nicht gesehen.
Ey, das ist so krass, ich höre das hier, ich bin im Keller, ich höre nur, ja, ich höre wirklich die ganze Zeit, höre ich gerade, also es ist wirklich
ja, hier
krass.
Auch, also hier eskaliert es gerade.
Ja, es ist, ja, bei uns auch, ja gut, wir wohnen ja so nah beisammen, ehrlicherweise,
ja.
Das ist ja jetzt hier kein, ist ja wirklich ein Katzensprung. Krass.
Ja, sonst ist mega, ich habe heute Post bekommen, Brudi, ich halte hier in meinen Händen die ersten...
Alter.
Die ersten,
SK Gaming,
ich würde sagen, Print-on-Demand-Karten, die Collex gemacht hat, mit SK Gaming zusammen, die werden wir auf der Gamescom verteilen. Also es macht Sinn, am Stand vorbeizukommen. Ist geil. Also haben sie jetzt endlich am Start.
Wo ist der SK-Stand? Der war letztes Mal schon relativ groß. Da waren ja auch viele Partner mit drin, die großen Partner von SK. Wo ist das?
Ich weiß gar nicht, in welcher Halle der gerade ist.
Na, okay. Ich glaube, die haben eine coole Halle gehabt auf jeden Fall. Das
ja,
meine ich.
Die waren ja in einer der großen Hallen,
genau.
Wo auch die ganzen anderen krassen Aussteller waren.
Also das konnte ich mir diesmal nicht leisten, aber Hut ab, Chapeau.
Die haben ja nochmal
drauf. Mercedes
draufgelegt,
lässt die Sterne wieder springen.
Die legen ja drauf. Also die haben ja, es wird ja größer, habe ich gehört. Es wird ja noch größer. Also es wird ein gigantisch großer Stand. Und da sind wir dann auch. Das ist ganz schön. Ich freue mich.
Das ist wirklich geil. Freue ich mich. Ich komme auf jeden Fall, versprochen, ich komme vorbei. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
Ja.
Letztes Mal habe ich mir den Stand auch angeguckt. Und bin sehr gespannt. Ja, wir sind in der absolut heißen Phase. Wir haben heute eine knackige Folge vor uns. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Wir haben eine Doppelfolge.
Wir wissen ja auch schon, wer als Gast, also ihr wisst ja schon, wer als Gast kommt.
So sieht's aus. Wir werden jetzt gleich den Danny mit reinholen. Und wir hatten eine tolle erste Folge. Werde ich gleich noch zwei Worte zu sagen. Aber ja, ich freue mich richtig auf nächste Woche. Wir haben einen absoluten...
Diese Woche, Brudi. Diese Woche wird schon geil.
Ja.
IEM.
Ach ja, stimmt. Oh, Junge. Ey, ganz
IEM
ehrlich.
IEM geht los.
Ey, also ich weiß ja nicht, Johannes hört ja still zu, ne? Ich sitze ja momentan im Großraumbüro. Ich weiß nicht, wie Johannes meinen Tag so wahrnimmt, aber ich bin halt immer der Erste, der da ist und der Letzte, der geht. Und ich weiß nicht, wie man so meine Calls und so wahrnimmt, aber ich schreie natürlich die ganze Zeit da durch den Raum, wenn ich die Meetings da mache, aber ich bin richtig am Hustlen. Ich habe auch Bock. Ja, richtig Bock. Wird heiß. IEM Freitag geht's los. Wir nehmen um Mittag schon auf, ne? Wann öffnet denn die IEM offiziell? Ein bisschen später, ne? Meine ich? 15 Uhr oder so?
Ich glaube, 15 Uhr ist Doors.
Das wird gut. Wir haben gute Gäste. Kommen wir schon irgendwas zu sagen?
Wurde doch schon gepostet, glaube ich, alles irgendwie.
Haben wir schon? Ey, sorry, ich bin nicht so schnell wie Johannes. Der ist on fire momentan. Ja, okay, dann, ey, ich freue mich. Freitag IEM, Samstag IEM, Sonntag IEM, Montag ist irgendwie DevCom, Mittwoch ist Gamescom bis Sonntag. Momentan ist völlig verrückt. Wirklich.
Ja, das ist jetzt der August. Das ist immer so ein Brett.
Ja.
Und ich habe mir ja noch Urlaub gebucht. Ich fliege ja zur DragonCon zum ersten Mal nach Atlanta. Und das ist dann
Dragon
quasi.
Con? Kannst du
also,
mir das erklären?
Die DragonCon ist eine große Messe, ne? So eine große, ich würde jetzt sagen, Fandom-Messe. Also mit allem Möglichen, ne? Von Sci-Fi über, also ganz viele Cosplayer, also sehr bekannt. Und ich war noch nie da, ich habe aber Freunde, die da wohnen, die haben mich immer versucht, da mal hinzubekommen. Und jetzt fliege ich. Das heißt aber, ich habe jetzt IEM, bin dann Sonntag zu Hause, fahre Dienstag wieder nach Köln zur Gamescom, bleib wahrscheinlich bis Freitag und fliege dann Dienstag früh. Und da war jetzt noch mal ganz kurz im Raum, ob man Riot noch mal mitnimmt für diese Konferenz.
Ja.
Und da habe ich gedacht, so, boah, es wird mir einfach ein bisschen too much.
Hey, wir sind da noch 29.
Aber wer war denn noch in Riot? Hier war noch jemand kürzlich in Riot.
Oh ja.
War das entweder Danny?
Ich würde ja auch schon fast zurückfliegen wollen. Da war es ja schon fast angenehmer als hier bei dem Wetter. Also, verrückt das zu sagen, aber da wünsche ich mir auf jeden Fall meine Klimaanlage. Aber ja, schön wieder im Spielekeller zu sein.
Danny, ich habe fantastisch heute von Chris Riegmann, der übrigens vielleicht, ist unser Head of also Media für Videografie und Content und so, der pennt heute bei mir hier. Der könnte sein, dass er irgendwann gleich hier in meinen kleinen Spielekeller nach Hause kommt. Der setzt sich gleich neben mich und will WoW spielen. ohne laut zu sein, ohne Scherz. Der hat mir gesagt, heute Morgen um 6 von Hamburg nach Krefeld gefahren. Er meinte, er hat da die letzten Folgen nachgeholt und der hätte den Podcast gehört. Er meinte, richtig angenehmer, guter Gast, geile Insights, gute Stimme, hat richtig Spaß gemacht. Wollte ich dir einfach mal so mitgeben. Du hast super cool. gute Resonanz von jemandem, der da auch ein sehr kritisches Auge drauf hat.
Vom Experten. Perfekt. Ja. Dankeschön.
Ja, wird Zeit für ein Hörbuch.
Ja.
Ich sammle noch Geschichten. Ich glaube, da gibt es so einiges in der E-Sports-Welt, was man ansammeln kann.
Das ist so witzig. Ich habe, dass du sagst, ne, ich habe mein NAS aufgeräumt, also mein Netzwerkspeicher sozusagen. Ich habe die Platten mal wieder rausgeholt, was mal angeschlossen und habe einfach so ganz wilde alte Sachen wiedergefunden. Und dachte mir so, wow. Also ich glaube auch, wahrscheinlich könnte man viele geile Bücher schreiben über die E-Sports-Industrie. Aber gar, also ich rede nicht von irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen oder so, sondern wirklich lustige Sachen. Einfach lustige Anekdoten und Geschichten. Und du vertonst das Ganze dann.
Das wäre nice.
Können wir drüber reden.
Ich würde da ein bisschen was reinschmeißen für. Das finde ich gut.
Heute reden wir über Vitality. Du wolltest noch was sagen dazu. Wir haben ja jetzt in der letzten Woche mit dir eigentlich, wir haben ja schon im Vorgespräch gemerkt, wenn es zu viel wird, machen wir 2 Folgen. Ist dann natürlich auch so gekommen, weil wir so quasi deinen Weg bis zu Vitality aufgearbeitet haben. Und darum geht es dann heute. Aber Dennis, du wolltest noch 2 Sätze loswerden.
Ich wollte noch 2 Sätze loswerden.
Du sagst jetzt gerade, du hast gleich noch was zu sagen.
Warte, ich bin jetzt völlig raus hier. Ich dachte, warte. Nee, alles gut. Danny, du hast gesagt, das Wetter ist viel krasser hier in Deutschland als dort. Ich glaube, ich würde einfach als allererstes noch mal kurz erfahren, wie für dich die Experience vor Ort war in Riad.
Genau, ich bin ja in meiner Funktion als Global Operations Director in Vitality so ein bisschen in die Schiene eSports World Cup gerutscht, weil das halt global so ein bisschen zusammenpasst. Ich denke, wir reden gleich auch so ein bisschen, was die Rolle halt wirklich beinhaltet. Und letzte Woche hatte ich dann tatsächlich das Vergnügen, auch hands-on als Teammanager vor Ort zu sein mit unserem Teamfight Tactics Team. Wir haben grandiose Jungs aus Amerika mit K3, Soju und Setsuko auch so mit die größten Streamer, was Teamfight Tactics angeht. War unfassbar cool, mit denen zu arbeiten und wir sind am Ende tatsächlich bis ins Halbfinale gekommen, dann gegen Wolves Esports aus China verloren, die dann letztendlich auch das ganze Ding gewonnen haben. Ich hatte mir gehofft, dass ich eine Trophäe mit in den Spielekeller bringen kann, aber ich nehme die 275 Punkte, die das nämlich dann auch mit sich bringt und ich glaube, darüber werden wir auch ein bisschen reden müssen, über das ganze System und wie das überhaupt beim Esports World Cup funktioniert.
Ja, ich glaube, das Trophy-System des eSports World Cup ist mit Abstand das geilste, was ich seit langem irgendwie im eSports gesehen habe, vor allem wenn es um Trophäen geht. Müssen wir das einmal aufarbeiten und erklären? Bestimmt,
oder? Ja, kann ich kurz reinspringen dazu? Ist ein geiles Thema. Einer von euch muss das erklären. Derjenige, der die Trophäen gebaut hat, der kommt hier aus der Ecke. Liebe Grüße gehen raus an Marc. Chris, vielleicht mal einen Gast, den wir mal einladen sollten. Der macht die machen. Ich plug das jetzt hier. Correct Printing heißen die. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Die machen die ganzen Brandings für die ESL global, hauptsächlich. Und die haben auch, ich hoffe, man darf das erzählen, ich denke, ziemlich sicher. Und die haben alle Trophäen gebaut. Und das war eine Geschichte, wie die stattgefunden hat und wie das am Ende doch alles geht. Das war alles auf Messerschneide. Ich weiß nicht, ob er das public erzählen darf. Würde ich aber gerne mal erzählen, was das für eine Geschichte ist. So ein bisschen B2B hinter den Kulissen. War wirklich fantastische Geschichte. Aber ja. Ich höre auf, erzählt mal, wie das mit den Trophäen läuft. Das ist nämlich wirklich geil.
Soll ich das mal aufgreifen? Weil
ja, bitte.
Im Prinzip war das ja genauso meine Mission, als ich jetzt vor, wie lange ist es jetzt her? 5 Monate Team Vitality beigetreten bin, ging es im Prinzip um 2 Themen. Einmal natürlich mit meiner ganzen Experience, die wir in der letzten Folge ja durchleuchtet haben, der grandiosen französischen Firma zu helfen, mehr global und international zu werden und dabei auch den eSports World Cup im Prinzip zu nutzen. Weil beim eSports World Cup ist es so, dass ja in diesem Jahr zumindest insgesamt 21 Spiele und 22 Turniere stattfinden. In jedem Turnier sammelt eine Organisation Punkte, ähnlich wie bei den Olympischen Spielen die Medaille. Alle Spiele sind auch gleich wert, also ein Sieg in Counter-Strike ist genauso viel wert wie ein Sieg in StarCraft. Und am Ende des Tages geht es halt dann für Organisationen drum, so viele Punkte wie möglich in diesen 22 Turnieren zu sammeln, um halt dann um ein insgesamtes Preisgeld von 20 Millionen US-Dollar zu kämpfen. Der Sieger aus diesem Leaderboard wird nicht nur 7 Millionen nach Hause nehmen, aber auch im Prinzip dann diesen Overall-Title eSports World Cup für sich behaupten dürfen. Ja, wir haben dann natürlich das als Chance genutzt, in Vitality zu sagen, das ist ein sehr cooles Incentive, um darum ein Business aufzubauen und das Ganze als Incentive zu nehmen, um in neue Titel zu investieren und damit halt eine Strategie aufzubauen, wo man dann halt auch anhand der Performance das Revenue wieder halt zurückbekommen kann oder das Investment returnen kann durch den jeweiligen Sieg in diesem Club Championship System. So heißt es offiziell, ist der eSports World Cup Club Championship. Ich hoffe, das war kurz, knackig, aber verständlich.
Ja, ich kann dir noch
weitere Implikationen.
Ich kann noch mal ein paar Zahlen hinterher schmeißen. Und zwar, du hast ja, also es wurde ja mal gesprochen von Life-Changing Prize Money mit über 60 Millionen. Du hast die Game Championship, das sind die Preisgelder, die für die Spiele rausgehauen werden. Das sind irgendwie etwas über 30 Millionen, also ne, 30 Millionen plus. Ich lasse das Plus jetzt einfach weg. Dann hast du die Qualifier, da gab es schon 7,6 Millionen zu gewinnen. Es gibt ein MVP Awards für jedes Spiel. Da werden insgesamt nochmal 1,1 Millionen rausgehauen. Das heißt, da kannst du schon ordentlich Geld mitmachen. Und dann gibt es natürlich, was du gerade erklärt hast, über alle Spiele hinweg die Club Championships, die dann nochmal 20 Millionen rausblasen an die Teams, die halt insgesamt die meisten Punkte haben. Das ist dann so ein bisschen wie der olympische Medaillenspiegel. Wenn du da dann irgendwie ganz oben bist, du musst, glaube ich, ein Spiel gewonnen haben. Also du musst einmal gewonnen haben plus dann Punkte sammeln, damit du irgendwie qualifiziert dafür bist. Und dann genau, kannst du dir quasi das Geld holen, theoretisch, ne? Also Gelder.
Genau, du musst einmal gewinnen, um halt diesen Overall-Title gewinnen zu dürfen. Oder du brauchst mindestens zwei Ergebnisse in den Top 8, um halt für diese Club Championship eligible sein zu können. Das ist momentan die Vorgabe, was auch sehr interessant ist, weil wir haben jetzt beim eSports World Cup, ich glaube, wir sind jetzt in Woche 7, also es sind nur 2 Wochen übrig. Ich glaube, wir haben jetzt 15, 16 Turniere abgeschlossen und ich glaube, es gibt insgesamt 14, 15 verschiedene Sieger. Das heißt, hast du in der Club Championship auf einmal auch über 10 Organisationen, die halt einmal gewonnen haben, ihre 1000 Punkte daraus mitgenommen haben. Wahrscheinlich auch cool zu erklären kurz. Erster Platz sind 1000 Punkte, zweiter Platz sind 600 Punkte und im Halbfinale teilt man sich dann 275 Punkte, was natürlich schon zeigt, wie top-heavy das Ganze ist. Also man will halt unbedingt gewinnen, um da Punkte zu sammeln. Das haben viele Organisationen geschafft, aber es gibt halt viele Organisationen, die halt dann auch nur eben dieses eine Resultat haben und nur eine Championship gewonnen haben und die werden gar nicht dann in der Lage sein, die Club-Championship-Preisgelder mitzunehmen, weil sie halt eben dieses zweite Top-8-Riesel halt gar nicht haben. Das ist sehr interessant, weil wir sind momentan irgendwie auf dem 16. Platz insgesamt, aber wenn man halt genau diese Organisation rausnehmen würde, dann sind wir schon bereinigt auf dem 6. oder 7. Platz momentan, was natürlich uns in eine sehr interessante Position hieft, um da auch über Geld reden zu können.
Nicht wenig.
Ja, und du hast ja das Incentive. Das Incentive natürlich ist ja genau, was du gesagt hast. Man macht daraus ein Business. Du signst dir jetzt für Spiele, in denen du vielleicht noch nicht bist, einfach noch ein Spieler oder ein Team oder Spielerinnen. Du hast ja auch sogar also Frauenteams, die antreten in diesen extra dafür gemachten Competitions. Und dann geht es ja schon darum, dass man auch gerade Mobile, wir haben ja hier auch über Mobile Games schon gesprochen, die sind auch Teil davon, dass du dann einfach so ein bisschen das, also alle Ökosysteme irgendwie ein bisschen nach oben schiebst. Das Geile an dem Trophy-System ist aber, es gibt halt ein Totem, das da steht. Und jeder kriegt ja einen Key. Also du bekommst ja dieses Dreieck. Und die Trophäe hat genau den Einschub dafür. Das heißt, wenn du gewinnst, ne, schiebst du deinen Key quasi in die Trophäe. Und die gegnerischen Keys, die du quasi, also alle, die halt verloren haben, die werden halt wirklich geschrottet und kommen in einen Behälter, der später dann mit Resin gefüllt wird. Das heißt, du hast dann ein Totem, wo jeder Sieger quasi verewigt wird. Und die kaputten Keys liegen quasi unten drin, werden dann, ne, eingegossen. Das Geile ist aber, dass du dir in deine Trophäe, wenn du gewinnst, kannst du dir, ich glaube, 2 Keys von Gegnern aussuchen, die du in deine Trophäe einarbeiten willst, in den Sockel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel G2 bin, ich habe Fnatic besiegt oder wen auch immer, kann ich sagen, okay, ich möchte den kaputten Key des Teams in meinem Trophäensockel haben. Also du kannst halt einfach, so Competitiveness ist halt einfach ultimativ geil und next level, weil das halt, ne, für Banter, für dieses ganze Storytelling einfach unheimlich gut gemacht. Und der Danny hat gerade rumgekramt. Hast du da was Schönes?
Ich habe unseren Key. Ich weiß, geil. Podcast sieht man nicht unbedingt, aber das ist jetzt für Johannes natürlich perfekt.
Snippet.
Und zwar haben wir jetzt für das Halbfinale halt einen 3., 4. Platz erreicht. Und hier sieht man genau das, was Chris gerade meinte. Außenrum ist das Outer Frame Von ist auch sehr schwer, deswegen zitter ich so ein bisschen. Ist echt super schwer. Outer Frame ist halt außenrum das goldene Stück. Das wäre im Prinzip in den Totem gewandert, hätten wir gewonnen. Und drinne ist jetzt halt ein Replacement mit unserer Platzierung. Eigentlich ist da der Inner Frame, aber unser Inner Frame wurde dann im Halbfinale von Wolves Esports leider zerstört. Und Wolves hat sich dann auch am Ende des Tages dazu entschieden, genau diese drei Organisationen auszuwählen, wo Team Vitality dazugehört. Also das Stück, was jetzt hier in dem Key fehlt, wird dann in der Zukunft bei Wolves Esports in der Trophäe sein. Also das System ist schon echt cool und es ist auch schön zu sehen, wie man dann halt auf der Bühne diesen Key dann übergeben muss, wie dann der Gegner hingehen darf zu so einer großen Maschine und den Key kaputt machen kann. Das sind schon echt coole Ideen, die da so ein bisschen auch Innovationen mit sich bringen, was Esports angeht. Also das finde ich echt cool, dass man so ein bisschen Storylines rund um diese ganze Trophäe auch machen kann.
Ich liebe das total. Also ich fand das, da gibt es auch ein schönes Video zu, das kann der Johannes ja mal verlinken, falls es jemand nicht gesehen hat, wo das alles nochmal erklärt wird. Aber ich fand es genial. Also das ist einfach von der Idee her mal was Neues, wie du gesagt hast, aber auch gerade für dieses ganze Storytelling, ne? Und gerade wenn du Teams hast, die also schon ihre Rivalitäten haben, da kannst du halt richtig schöne Sachen mitmachen.
Ja, ich hätte gerne Carmine Corp drin gehabt als Vitality natürlich. Wir hatten ja auch unser erstes Match tatsächlich gegen Carmine Corp spielen müssen. Und da ist auch 2-0 gewonnen. Also Gott sei Dank ein weiteres Spiel, wo Vitality besser ist als Carmine Corp. Aber genau das ist es nämlich, ne? Das kann man dann auch schön dann mitnehmen in so einer Trophäe. Und wäre es soweit gekommen, hätten wir, glaube ich, Carmine Corp, T1 und ich weiß nicht, was die Jungs sonst gewählt hätten, aber das wären so unsere Ziele gewesen. Aber ja, uns fehlt halt noch so eine Trophäe. Ich habe bisher Punkte gesammelt, aber der erste Platz kam noch nicht bei rum.
Wie hast du denn den World Cup selbst wahrgenommen? Wie war denn für dich diese ganze World Cup-Experience?
Sehr spannend. Es war jetzt auch das erste Mal, dass ich Saudi-Arabien vor Ort kennenlernen durfte. Und dank eurer Folge, ich glaube 122, gibt es auch einen sehr schönen, ne, ist perfekt. Ich habe das auch tatsächlich von vorne bis hinten durchgehört, weil es gibt da schon natürlich große Diskussionen, was halt Saudi-Arabien auch angeht. Da müssen wir jetzt hier natürlich dann nicht drauf eingehen. Jeder, der 122 noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall tun, weil das fand ich sehr, sehr
und spannend. Und 5 Sterne bei uns in den Podcast auf Spotify geben. Ganz perfekt. Wichtig, falls ihr es vergessen habt, 5 Sterne auf jeder Plattform übrigens. Danny, kannst du noch mal kurz bestätigen?
Auf überall. deswegen war es für mich sehr interessant, natürlich erstmal die neue Kultur kennenzulernen. Und ich muss sagen, als Organisation haben wir auch deutlich natürlich mitbekommen, wie kurzfristig alles geplant ist. Das muss man auch ein bisschen erwähnen, dass natürlich dieses ganze Giga-Projekt Esports World Cup erst vor weniger als einem Jahr überhaupt announced wurde. Da ging es also rund um das Ganze überhaupt erstmal auszurichten. Und ich glaube, es gab noch nie so ein E-Sports-Event, wo man mal eben 22 Turniere und ich glaube über 1500 Spieler koordinieren muss. Das ist schon ein krasses Ding, was da halt das ganze Team rund um Ralf halt leisten muss. Und da muss man dann auf jeden Fall sagen, Chapeau, was halt Player Hospitality angeht. Da sieht man ganz klar, dass da ein starker Fokus drauf lag. Ich durfte das ja dann auch firsthand letzte Woche miterleben. Player Hotel ist mega gut. Wir hatten 24/7 Practice Room ohne Probleme. Shuttle, Venue, alles auf jeden Fall großartige Experience. Und ich denke, du wirst wenig Spieler finden, die jetzt da wirklich negativ über diesen Eindruck Esports World Cup reden. Viele sehen das natürlich auch genau als just Esports World Cup, ne, als Turnier. Also wenn man das so ein bisschen abgrenzt und das Ganze einfach nur als Esports Event erstmal ansieht, glaube ich, ist das schon allererste Sahne, was da momentan abgeliefert wird.
Schön. Zur Stadt irgendwie, zum Ort, also generell wie Menschen vor Ort, Stimmung. Das würde mich noch einfach, also ich würde es super gerne immer noch live selber erleben, aber ich verlasse mich jetzt momentan erstmal auf eure Meinung noch so ein bisschen.
Ja, ich rede auch gerne so, wie es halt war. Ich war ein bisschen davon enttäuscht, dass gerade in den kleineren Spielen die Arenen wirklich fast komplett leer geblieben sind. Das ist dann ein bisschen enttäuschend natürlich auch gegenüber den Spielern. Man hat immer natürlich, wenn man Falcons, Team Falcons, das Saudi-Team vor Ort hat, dann ist auf jeden Fall Stimmung da. Man sieht eindeutig, dass da auch eine Fanbase vor Ort gibt. Falcons hat auch ihr HQ oder einer ihrer Offices direkt nebenan. Deswegen ist das alles sehr naheliegend, das als Heimspiel zu betrachten für die Jungs. Und es ist auch deren große Chance, natürlich jetzt zum ersten Mal in Tier 1 Esports auch wirklich die Relevanz zu suchen und halt diesen Esports World Cup zu gewinnen. Und dementsprechend hat Falcons da auch investiert. Und das sieht auch momentan auch alles danach aus, dass Team Falcons da den ersten Platz mit nach Hause nimmt. Oder ja, sie sind ja schon zu Hause. ansonsten muss ich sagen, es ist halt der Anfang vom E-Sports in Saudi-Arabien, würde ich sagen. Also es ist schön zu sehen, dass auch wir tatsächlich, auch jetzt letzte Woche mit Soju insbesondere, immer mal wieder Fans vor Ort gefunden haben, die dann auch Fotos mit den Jungs wollten und Interesse an Tea by Telty hatten. Aber es fühlt sich noch relativ klein an, was halt Fandom generell angeht. Da ist natürlich großes Interesse da, das Ganze auch ein bisschen zu pushen und aufzubauen und da natürlich so ein bisschen mehr Hype reinzubringen für die Zukunft. Ich habe die Chance genutzt, das ist die crazy Story in der ganzen Geschichte. Ich als alter Eishockey-Typ habe dann irgendwann rausgefunden, dass direkt neben der eSports World Cup Arena auch eine Eishalle ist. Also habe ich mich dazu entschlossen, meine Eishockey-Sachen mit nach Frankfurt zu nehmen, zum Flughafen, wo alle schon komisch geguckt haben, und dann das Ganze mit nach Riyadh zu nehmen. Was aber auch sehr großartig war, weil ich durfte vor Ort dann mit der lokalen Eishockey-Mannschaft, und ich habe mir sagen lassen, es gibt vielleicht 40 Eishockeyspieler im ganzen Land, dort ein bisschen mit denen zu trainieren. War eine Chance, einmal abzukühlen in dem Land. So eine Eishalle ist dann doch ein bisschen kühler als draußen. Aber das Lustige war auch, dass es ist nicht nur irgendeine Eishockey-Mannschaft, es ist sogar Mixed-Gender-Mannschaft, Frauenmannschaften, und es war da absolut kein Problem, auch mit den jeweiligen Spielern in Kontakt zu kommen, das Training mit denen zu genießen. Und man sieht auf jeden Fall, jetzt mal komplett losgelöst von der E-Sports-Geschichte, wie froh die Menschen vor Ort sind, dass es halt auch diesen Umbruch in der Society gibt. Also so eine Eishockey-Mannschaft hätte es vor einem Jahr nie geben können. Und auf einmal sitzt man da, auch mit anderen Kulturen. Auf einmal kommt so ein Deutscher wegen E-Sports vorbei, der macht dann auch das Training mit. Und das genießen die Leute vor Ort sehr wohl. Ich habe mir auch sagen lassen, das wäre schon fast wieder so eine schöne Frage zurück an den Kollegen, der die Folge 122 gemacht hat, dass das natürlich auch sehr ortsabhängig ist, ne? Also Riyadh ist, glaube ich, momentan so ein Ort, der schon sehr westlich rüberkommt, sehr weltoffen rüberkommt in dem Sinne. Du wirst auch jede mögliche US-Fastfood-Chain da finden. Ich glaube, ich habe sonst auch noch nie einen Ort gesehen, wo ich einen Tim Hortons direkt neben einen Starbucks finde. Also das fühlt sich schon alles sehr westernized an, und dementsprechend, glaube ich, findest du natürlich da auch genau die Einheimischen, die das auch dementsprechend wollen und suchen und halt auch diesen Kontakt zu den Touristen und zu der Außenwelt auch genießen dementsprechend. Hier kann man natürlich dann Vor- und Nachteile drin sehen, aber das ist zumindest mal so der erste Eindruck, den ich jetzt nach, ich glaube, 3 Wochen Riyadh hatte, und ich darf ja dann nächste Woche dann nochmal kurz für eine Woche runter, um halt die letzte Woche eSports World Cup mitzumachen.
Ich finde das total spannend, dass du das erwähnst. Also jetzt das Setting und die Atmosphäre vor Ort. Weil ich hatte, ich würde sagen, total zufällige Begegnungen, auch im Hotel. Und die waren auch alle einfach irgendwie durchweg positiv. Und du kommst super schnell mit Leuten ins Gespräch. Und die waren auch irgendwie alle offen. Und wir haben auch super viele Leute Dinge erklärt einfach, ne? Also ich habe mich dann mit denen unterhalten. Und die haben dann von sich aus schon so ein bisschen erzählt. Und dann war das echt so wie so Frage-Antwort-Spiele. Ich glaube, die haben sich auch einfach gefreut. Das war jetzt mein Eindruck. Dass Leute einfach interessiert sind und einfach auch wirklich sich damit auseinandersetzen. Und zwar unvoreingenommen, ne, wahrscheinlich. Also ich hatte keine schlechte Interaktion, ne? Das kann ich jetzt nur wieder so mitnehmen. Was ich aber gerne von dir mal verstehen würde, ist, und das war mein Eindruck, jetzt, du hast ja so ein bisschen erzählt, wie du den World Cup selbst wahrgenommen hast. Und vor diesem Hintergrund, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, so, ich kam halt an und ich war auch vorher schon mal an diesem Boulevard. Also ich habe das schon mal ohne dieses ganze eSports World Cup Branding gesehen. Und ich kam halt an und dachte mir so, okay, das ist echt serious. Also die sind da absolut serious dahinter. Ne, das ist, und ich hatte wirklich das Gefühl, du merkst halt einfach auch, dass so die Experience extrem gepolished und extrem gepusht wird, wo es halt irgendwie geht. Natürlich kannst du nicht alle Faktoren beeinflussen, aber das hat mir auch, für mich war so mein Takeaway, ja, das passiert jetzt so oder so. Also die machen das und die machen das mehrere Jahre und das wird nur größer. Und da kannst du jetzt Diskussionen führen, so viele wie du willst, aber das wird halt passieren. Und die sind absolut serious in dem, was sie da machen. Hast du das auch gefühlt oder wie siehst du das?
Ich kann es nach 2, 3 Wochen echt schwer einschätzen. Ich bin auf jeden Fall erstmal beeindruckt. Das kann natürlich so der erste Eindruck erstmal sein. Ich denke, man wird wirklich die Seriousness halt sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt und auch wie es halt dann wächst. Und ich glaube, man muss ja auch aller Fairness sagen, es ist jetzt nicht das erste Jahr, wo so ein E-Sports-Event stattfindet. Ich meine, Gamers 8 gab es ja vorher schon. Und da sieht man ja schon, dass es eine gewisse Wachstumsrate gegenüber den letzten ein, zwei Jahren halt gibt. Und wenn das so weitergeht, dann glaube ich, dann wird der eSports World Cup weiterhin eine ganz wichtige Thematik im eSports overall sein. Und unterm Strich muss ich sagen, es ist schon sehr beeindruckend, wenn du vor der Arena stehst und direkt nebenan ist so ein bisschen wie Times Square mit ganz vielen Billboards und Leinwänden und auf einmal kommt halt dein Team oder deine Spielerin. Wir hatten Vivian da in einer Woche und die wurde halt mehrmals auf den Leinwänden halt gefeatured als die Powerfrau im eSports, die natürlich auch Millionen von Followers und Fans hat. Und auf einmal stehst du einfach, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Mini-Times Square mit 20 Leinwänden drumherum und auf jeder Leinwand war halt Vivian auf einmal zu sehen. Ich denke mir so, das ist so absurd, aber einfach auch geil zur gleichen Zeit, ne? Und wenn man das halt dann weiter so in die Zukunft voranträgt, ich glaube, dann wird das eine ganz spannende Geschichte. Wir haben das halt von Anfang an gehofft, dass es halt in die Richtung geht, dass man darum ein neues Business für gewisse Aktivitäten im E-Sports aufbauen kann. Und das ist ja genau das, was dann halt letztendlich mein Job war, am Ende des Tages Teams zu finden. Und wir sind ja auch aktiv reingegangen und haben aktiv nach nicht-europäischen Teams Ausschau gehalten, die halt dementsprechend Chancen haben, beim eSports World Cup zu gewinnen, um halt diese Marketing Vitality aus Frankreich rauszubekommen, aus Europa rauszubekommen und halt mehr durch die Welt zu tragen. Weil ich hatte auch in meiner Zeit bei Evil Geniuses oder auch generell in Amerika, wurde mir schnell klar, dass gerade diese Top-5-ish, Top-10-ish EU-Orgs, die sind in Amerika gar nicht so bekannt, wie man es eigentlich denken würde. Gerade wenn man von einem Team Vitality spricht, die halt letztes Jahr Counter-Strike World Championship, Rocket League World Championship, eSports Award, Org of the Year. Und trotzdem würde ich sagen, es gibt sicherlich viele in der Industrie in Amerika gerade, die nie wirklich Berührungspunkte mit Vitality hatten. Und dafür haben wir halt genau diesen eSports World Cup auch genutzt, um Teams zu finden, um diesen Brücken halt zu bauen, mit dann dem Pinnacle nach Riyadh zu kommen und da hoffentlich gut abzuschneiden, um halt auch das Ganze sustainable mit dem Club Championship Geld für die Zukunft bauen zu können.
Und lass uns genau da einsteigen, nämlich in 2024 Team Vitality und Danny Engels. Du hast nämlich gesagt, so schön gesagt, und das war ja deine Rolle, ne, diese Teams zu finden. Wir wollen ja heute auch über Vitality noch sprechen und deine Rolle und wie das alles, wo Vitality gerade steht und wie deine Connection da ist. Wollen wir da nochmal reingrätschen und du gibst nochmal so ein bisschen Kontext. Wir sind jetzt sozusagen so fast in der Gegenwart, also weiß ich nicht, gutes halbes Jahr zurück. Und dann reden wir vor allen Dingen mal über Vitality und was gerade alles so ansteht. Du hast ja schon so ein paar Sachen jetzt auch erzählt.
Genau, wir befinden uns also Richtung Ende 2023 und ein Dennis Gehlen bekommt eine WhatsApp-Nachricht von mir, weil so war es in der Tat. Ich hatte relativ schnell nach meinem Ausstieg in Evil Geniuses halt Kontakte zu vielen Organisationen gehabt und Vitality stach raus, weil ich halt immer auch sehr gerne mit Nicola, dem CEO, zusammengearbeitet habe, in meiner Zeit in G2 insbesondere. Und dadurch, dass für mich klar war, nach dieser ganzen Seattle-Geschichte, okay, wir gehen erstmal zurück nach Hause. Und zu Hause war ja einfach mal Trier, was halt auch sehr nah Richtung Paris liegt tatsächlich. Also hat man da schnell gemeinsam Nenner gefunden, dass ich halt einem Team Vitality beitreten kann, 50-50, ein bisschen von zu Hause, ein bisschen aus Paris arbeiten kann, weil ich kann hier in den Zug einsteigen und bin 3 Stunden später im Büro. Das ist jetzt gar nicht so offensichtlich eigentlich.
Das ist so lange wie Krefeld bis nach Köln übrigens, mit dem Regionalexpress 7, das sind 60 Kilometer.
Und deswegen war das mit ein großer Punkt, warum ich mich am Ende des Tages für Team Vitality entschieden habe, natürlich auch mit den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben. Und diesen Gesprächen ging es halt auch eben um diesen eSports World Cup. Und ich fand das ganze Projekt einfach auch spannend und habe mir von Anfang an gedacht, okay, du kannst da eigentlich was richtig Cooles als eSports-Strategie aufbauen, gerade durch diese Club Championship halt endlich ein Produkt zu haben, wo du auch mit Performance wirklich Geld generieren kannst. Weil in der Vergangenheit ist es ja oftmals so, dass du Preisgelder, wir wissen ja alle, das meiste landet am Ende bei den Spielern. Du kannst nicht wirklich viel Business mit Preisgeldern leiten. Und alles drumherum, wenn wir über Partnerschaften nachdenken, so wie das Louvre Agreement oder andere Partnerschaften, die es halt im Space gibt, dann ist vieles sehr Marketing-driven. Und viel Revenue bekommst du zurück, indem du halt Marketing für diese Produkte betreibst. Beim eSports World Cup reden wir hier von 20 Millionen, die exklusiv für eSports Performance im Raum stehen. Und das war ja mit die DNA, die Vitality schon immer hatte, wirklich Teams zu haben, die halt oben mitspielen können und performen können. Und da dachte ich, das ist eigentlich perfekt für ein Team Vitality, da weiterhin relevant zu bleiben und Teams zu finden, die halt noch mehr gewinnen können. Und für mich war das immer so ein bisschen eine mathematische Frage. Okay, was sind die besten Spiele, wo man halt Spieler finden können, die auch dann garantiert Punkte im eSports World Cup sammeln? Und da war StarCraft sehr offensichtlich für mich, zu sagen, okay, wenn ich die Chance habe, einer der besten StarCraft-Jungs zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich, dass die dann auch beim eSports World Cup erstmal mitspielen und wahrscheinlich auch oben weit mitspielen. Und da habe ich Dennis nämlich dann angehauen. Und Dennis mal gefragt, hier, ne, kennst dich ja so ein bisschen aus in der Szene. Was könnte man denn da so machen? Und ja, vielleicht willst du ja ein, zwei Worte dazu verlieren, aber das hat mir auf jeden Fall so ein bisschen geholfen, die Landscape zu sortieren. Und danach ging alles auch relativ schnell eigentlich.
Ja, absolut. Ne? Ich erinnere mich noch ganz gut. Tatsächlich haben wir WhatsApp geschrieben, bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ja,
dann noch Call dazu gemacht. Also ja, war schon serious.
Und wir haben dann auch geguckt, so was sind denn überhaupt Spieler und Teams, die theoretisch verfügbar sind. Da gibt es ja natürlich ein paar große E-Sports-Org, die ihre Spieler schon ganz gut connected und gebunden hatten. Aber es gab auch ein paar, wo du dann sehr gut hinterher warst und sehr umtriebig warst, die zur absoluten Spitze gehören. Vor allen Dingen ein Terraner aus meiner Sicht, der das immer das Zeug hat, Turniere zu gewinnen und immer Top 2, Top 3 Favorit ist, Minimum. Ja, da habe ich mir schon gedacht, krass, wenn das funktioniert. Und dann habe ich von dir irgendwie nur noch gehört, ja, ich reise jetzt hier nach Korea, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, jo, da werden Nägel mit Köppen gemacht. Ne?
Das ist tatsächlich ein sehr, ja, wir können drüber reden, auf jeden Fall. Weil das spiegelt so ein bisschen auch die Rolle als E-Sports-Manager wieder, beziehungsweise jetzt in der Direktorenrolle. Nachdem klar war, dass natürlich so Cyril und Maru die Top-2-Targets sind, wenn man halt drüber überlegt, welche Spieler braucht man, um den eSports World Cup zu gewinnen, war mir relativ schnell klar, okay, an Basilisk komme ich nicht wirklich ran. Aber ich habe Kontakt über Crank zu Onsite bekommen. Und Onsite hatte sich schon so ein bisschen überlegt, naja, wie positionieren wir uns? Die hatten anscheinend auch schon 4, 5 andere Organisationen, die da Interesse hatten. Und unter anderem auch Saudis, die da auch viel Geld auf den Tisch gelegt haben. Und ich habe dann eigentlich schon fast aus Spaß gesagt, okay, wir müssen hier einen Deal machen. Lass uns morgen in Korea treffen, lass uns schön Korean Barbecue haben, lass uns drüber reden und lass uns einen Deal finden. Und ich habe so ein bisschen damit geblufft, weil mal eben nach Korea fliegen ist jetzt nicht so das, was ich will. Aber dann hieß es von dem Onsite-Owner, machen wir, treffen uns morgen. Ich so, alles klar, buche ich einen Flug. War dann wirklich, ich glaube, das ist ein 14-Stunden-Flug nach Seoul. War für 12 Stunden da. Wir haben viel geredet, gut geredet. Wir haben einen Handshake drauf gemacht. Ich bin zurückgeflogen. Wir haben das eingetütet. Und ich habe das dann natürlich als Pillar positioniert gegenüber Team Vitality zu sagen, okay, so machen wir das. Und so bauen wir halt eine Strategie drumherum auf. Wir haben ein fantastisch gutes StarCraft-Team, mit dem wir arbeiten. Wir haben natürlich dann ein Counter-Strike-Team und ein Rocket League-Team, was vorher schon etabliert war, die auch natürlich Punktelieferanten sein sollten. Und das nutzen wir halt als Basis, um da jetzt eine Strategie aufzubauen mit einem gewissen Target, was dann über Zeit zu einem Top-5-Target geworden ist, um halt nicht nur den eSports World Cup zu platzieren, aber halt auch diese International Presence langsam aufzubauen. Deswegen war natürlich auch Onsite mit Maru, Sola und Ryang interessant, weil dann konnte man so ein bisschen mehr in Richtung Südkorea einsteigen, das Mutterland des eSports. Mittlerweile haben wir auch einen Tekken-Spieler dazu geholt aus Südkorea. Und ich hoffe natürlich dann so ein bisschen auch ein lokales Business darum aufbauen zu können. Kann natürlich jetzt drüber streiten, wie relevant wirklich Tekken und StarCraft sind. Aber im Großen und Ganzen, solange ich natürlich dann das Ganze als profitables Business aufbauen kann, dann ist es ja nur ein Mehrwert für die Firma, das Ganze auch international aufstellen zu können.
Ich würde da nochmal gerne zurückdrehen. Weil ich denke auch zuerst, wenn ich Vitality höre, denke ich zuerst an Counter-Strike. Ne? Starkes Team, eigentlich immer oben mit dabei. Ich weiß ja auch, glaube ich, Saiwu hatte ja auf den HLTV Awards abgeräumt ohne Ende und musste irgendwie so oft auf die Bühne, dass er schon nicht mehr wusste, was er sagen soll. Ne? Also ultra erfolgreich eigentlich. Jetzt hast du Rocket League noch gesagt und dann bist du ja dann wieder jetzt über StarCraft und über andere Dinge, die du gesagt hast, wieder beim World Cup gelandet. Ne? Also ist jetzt für dich oder für euch als Team, ist es dann wirklich so, selbst wenn ihr diese erfolgreichen Teams habt, ist der World Cup eigentlich unerlässlich, um vernünftiges Business aus dem Team-Business zu bauen? Oder ist es einfach nur, dass das eine Opportunity ist, die man mitnimmt?
Ist eine gute Frage. Ich gebe mal den Hot Take, dass wenn es den eSports World Cup nicht gegeben hätte, hätte Vitality wahrscheinlich keine neuen Teams überhaupt mit ins Boot genommen. Weil die Position, die man hatte mit Counter-Strike und Rocket League, ist schon solide genug, um halt auch ein Sustainable Business zu leiten. Gerade auch in Frankreich. Ich meine, es spricht auch für sich, dass Vitality so powerful in Frankreich ist, natürlich dann auch mit Saivu und Zen die richtigen Persönlichkeiten gefunden hat und das Ganze auch lokal sehr groß aufzubauen. Und ich glaube, mittlerweile haben wir 14 oder 15 Sponsoren, die auch viel primär auf dem französischen Markt unterwegs sind, dass es wirklich einer der wenigen Organisationen ist, wo ich sage, das Kerngeschäft E-Sports kann funktionieren. Da spielt natürlich vieles rein. Du musst natürlich den Erfolg haben. Es ist natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet. Aber wenn man sich gerade Vitality 2023 in Isolation anschaut, dann funktioniert dieses Kerngeschäft E-Sports als Produkt auf jeden Fall für diese Firma. Für viele andere funktioniert es halt einfach nicht. Da kommen viele verschiedene Faktoren zusammen. Aber schlussendlich haben wir dann halt gesagt, okay, der E-Sports World Cup ist halt eine Opportunity, mit der man arbeiten kann, um halt so ein bisschen auch das Ganze zu diversifizieren. Ne? Auf einmal kannst du halt ein Add-on bauen zu deinem Business, was du halt etabliert hast, was eventuell schon von Grund auf profitabel sein kann, je nachdem, wie erfolgreich man das halt hinstellt. Und das ist genau die Challenge, die sie mir halt gegeben haben, zu sagen, okay, idealerweise, wir nehmen all diese neuen Assets on board, an die ich dann primär glaube, und unterm Strich dieses Jahr soll das Ganze schon break-even sein. Idealerweise sogar profitabel und vielleicht sogar multimillionenschwer profitabel, weil wenn wir hier über einen zweiten Platz reden, dann reden wir hier von 4 Millionen Income. Das wäre halt ein unfassbarer Profit für die Firma. Es hat aber halt einen gewissen Risiko. Und den Risiko habe ich halt damit ausgeglichen, natürlich auch mit der Expertise, aber halt auch die richtigen Spieler halt zu finden, die dann dementsprechend die Punkte für Team Vitality sammeln können. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Opportunity. Und solange diese Opportunity halt Sinn macht, kann man damit, glaube ich, einen deutlichen Mehrwert für die Firma generieren.
Das würde mich jetzt nämlich auch nochmal interessieren. Du hast das jetzt auch angeschnitten. Du holst ja quasi Expertise rein und dann hast du halt so Aktionen wie, jo, dann fliege ich da mal kurz hin für 14 Stunden, um 12 Stunden da zu sein. Das sind eigentlich immer die schlimmsten Trips. Aber jetzt hast du ja auch immer von Profitabilität gesprochen und von dem Business Case. Hast du denn für beides noch irgendwie Experten an der Hand? Ich habe jetzt verstanden, du, ne, StarCraft rufst du irgendwie Dennis an, dann gibt es ja überall Leute, die sich mit was auskennen, die hat man in seinem Netzwerk. Aber bist du jetzt in der Organisation selbst? Bist du verantwortlich dafür, welche Spieler gesigned werden, musst aber gleichzeitig auch den Business Case durchrechnen und profitabel machen? Oder habt ihr da noch Experten an der Seite?
Accountability liegt auf jeden Fall 100% bei mir, was halt diese eSports World Cup Teams angeht. Da von vorne bis hinten muss ich für gerade stehen. Wir haben natürlich Expertise in der Firma selber. Ein Neo als Präsident hat natürlich ein unfassbares E-Sports-Wissen, was ich auch tagtäglich nutzen kann und werde. Anne Bansbach, E-Sports-Director. Auch Nico hat ja 10 Jahre Erfahrung in E-Sports. Also da gibt's auf jeden Fall Ressourcen in-house und auch was Scouting angeht. Wir haben ein Data-Team, was so ein bisschen mithelfen kann. Aber natürlich mit dem Netzwerk, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, hast du natürlich auch immer Leute, mit denen du einfach so ein bisschen reden kannst. Und sei es manchmal auch Spieler. Also ich habe gerade, was Street Fighter zum Beispiel angeht, super viele Gespräche mit einfach Spielern gehabt, die auch in einer sehr interessanten Position waren. Weil für viele Spieler, gerade in so Spielen wie Street Fighter oder PUBG Mobile, das ist ja eine super rasante Welt für die momentan, weil auf einmal haben 10, 20 Orks Interesse an den Spielen und auf einmal wirst du halt von den größten Teams der Welt approached und die verhandeln auf einmal mit dir. Und da habe ich schon sehr offene Gespräche auch mit vielen Spielern geführt, wo ich dann auch Hilfestellung mitgeben wollte, so ein bisschen Kontext denen mitgeben wollte, weil ich ab irgendeinem Punkt wusste, okay, das ist jetzt nichts für Vitality, aber zumindest den Spielern ein bisschen Wissen mitzugeben, wird wahrscheinlich nicht schaden, um halt auch sicher zu gehen, dass jeder seinen Platz ordentlich findet. Und dass da auch niemand abused wird, weil es gibt natürlich auch so die Ideen, wo man sagen kann, okay, ich sign jetzt einfach nur ein Team für 3 Monate, 6 Monate, drop die dann after und das war's dann. Und manche Spieler sind ja wirklich in der Situation, wo ne, man sich vielleicht sogar entscheiden muss, Schule, Arbeit, mache ich das jetzt fulltime? Also das ist eine sehr rasante Zeit gewesen in den letzten 6 Monaten. Und ich bin auf jeden Fall sehr happy und stolz, auch sagen zu können, dass ich halt jetzt insgesamt 8 weitere Teams in Team Vitality reingebracht habe, mit dem Ziel, alle dieses Jahr noch zu halten. Es gibt 1, 2 Ausnahmen, die ich momentan noch nicht disclosen kann, aber mit denen habe ich die Expectations auch gesetzt, dass der Purpose halt erstmal nur eSports World Cup ist und drüber hinaus muss man halt sehen, wie halt die Businesslage ist. Wenn wir super erfolgreich sind, auch dank deren Spieler, dann gibt's da sicherlich eine Zukunft. Wenn es halt nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Aber primär gerade unsere Investitionen, StarCraft, MLBB, TFT, das sind alles große Dinger, die ich auf jeden Fall haben wollen würde für nächstes Jahr.
Das ist total schön. Ich kann jetzt gehen, weil irgendwie beantwortest du immer die Folgefragen gleich mit. Das finde ich geil. Also was mir nämlich durch den Kopf ging, ist halt genau das. Jetzt baut ihr da quasi ein solides Modell drum. Ne? Du nimmst den eSports World Cup als Opportunität einfach mit. Und jetzt gibt es ja dieses Dota-Phänomen, ne? Dass sich die Teams irgendwie zusammenfinden, dann Dota spielen bis zum International, das International vielleicht nicht gewinnen oder nicht die großen Preisgelder mitnehmen. Und dann werden ja so ziemlich alle Teams irgendwie wieder fast aufgelöst, finden sich dann neu zusammen. Das hat man jetzt ja auch versucht zu stabilisieren, ne? Über dann noch mehr Major und ne, über so ein bisschen Infrastruktur. Jetzt ist der World Cup ja erstmal auch so ein Riesenbrett. Die Preisgelder pro Spiel sind schon ordentlich, sind aber jetzt auch nicht irgendwie das 18-fache vom normalen Preisgeld. Also es ist einfach nur sehr viel, weil es sehr viele Spiele sind und du viele Teams brauchst. Das war jetzt nämlich genau meine Frage an dich. Was passiert denn, wenn ihr da gar nicht erfolgreich seid? Aber ihr seid dann schon offen auf die Teams zu und habt dann auch gesagt, hey, wir zahlen euch für den World Cup und danach ist vielleicht auch vorbei. Also ist da die Gefahr, dass so ein bisschen... Einige Spiele bleiben natürlich kleben. Also man schmeißt jetzt viel an die Wand. Einige Spiele bleiben natürlich kleben. Aber ist da so ein bisschen die Gefahr, dass man so ein Ökosystem pusht, das dann aber gar nicht sustainable ist, weil außerhalb von diesem World Cup es einfach nichts gibt?
Ist durchaus eine Möglichkeit. Und auch mit der Grund, warum ich sage, okay, wenn ich Gespräche mit Spielern habe, will ich da sehr offen drüber sein und halt auch Wissen mitgeben. Weil ich, wie gesagt, vor 10 Jahren war ich hier selber noch in den Schuhen der Spieler, 15 Jahre mittlerweile, oh mein Gott, selber in den Schuhen der Spieler, um halt zu verstehen, okay, wie funktioniert dieses E-Sports-Business überhaupt? Und 99% wissen ja absolut gar nichts davon. Die sind ja überhaupt froh, dass sie heutzutage noch den PC ankriegen, weil manche wissen ja nicht mal, wie sie Windows bedienen sollen, was ja auch total absurd ist, wenn man 20 Stunden manchmal am Tag vom PC verbringt. Different story. Nee, absolut. Also das ist genau die große Challenge, die ich jetzt sehen werde nach eSports World Cup. Und das ist durch die Bank für alle Organisationen so. Also ich erwarte, dass sicherlich die ein oder andere Organisation sich dafür entscheidet, wieder Teams gehen zu lassen. Ich hoffe, dass halt das auch in fairer Art und Weise gegenüber den Spielern gehandhabt wird, weil das ist nämlich meine Prämisse auf jeden Fall. Ich bin hingegangen und habe schon gezielt nach Teams Ausschau gehalten, wo ich wusste, da gibt's mehr als nur den eSports World Cup. StarCraft ist so ein bisschen blurry in between, weil ich auch nicht so ganz genau weiß, wo geht die Zukunft mit StarCraft hin. Aber wir konnten ja direkt mit einem IEM Katowice starten. Wir hatten Maru in IEM Dallas im Grand Final. Maru, der mal eben die GSL gewinnt. Und einfach auch diese GSL, die legendäre eSports Liga, mit ins Trophy Kabinett in Paris zu stellen, ist ja auch eine geile Sache. Und das TFT-Team, was ich jetzt letzte Woche hatte, ist auch ein perfektes Beispiel. Erstens amerikanisch, was natürlich für uns als Firma sehr interessant ist, so ein bisschen in den US-Markt reinzustoßen. Super große Streamer, also ein Soju, der wird jetzt auf Streaming-Marathon gehen, nachdem eSports World Cup rum ist, der wird 15.000 bis 20.000 Viewer haben, der wird 350 Stunden im Monat streamen. Das hat natürlich Commercial Value, ne? Und darum kann ich dann halt ein bisschen was aufbauen, weil TFT selber, schwer, das als Competitive-Produkt zu sehen. Aber TFT, wie Fortnite, ist so ein bisschen Hybrid, wo man halt als Streamer auch Competitive sein kann. Und auf einmal kann ich halt ein Business Case bauen, wo dann halt auch das Streaming Value mit reinfließt. Gibt's aber auch andere Teams, und da bin ich auch jetzt offen mit dem Call of Duty Warzone Team zum Beispiel, wo ich von Anfang gesagt habe, Warzone macht für uns eigentlich keinen Sinn, aber das war so ein Spiel, wo ich so ein bisschen FOMO hatte, dass wir vielleicht, wenn wir das nicht sein, die Punkte dann eventuell doch brauchen könnten für den Club Championship. Und da hatte ich ein Team gefunden, auch mit einem Deutschen, Stevo, Grüße gehen raus, wo wir gesagt haben, happy euch beim World Series of Warzone auch zu supporten nach dem eSports World Cup, aber danach ist halt 8 Monate nichts. Was mache ich dann? Und das waren halt auch einfach leider keine Spieler, die einen gewissen Marketingwert mitgebracht haben, also kein Twitch oder relativ wenig Twitch, relativ wenig Twitter und Social Media generell, dass man halt da nicht wirklich viel auch Sponsoren anbieten kann, mit denen zu arbeiten. Also da kommt's halt Case by Case drauf an, über welches Spiel und welches Team man redet, aber sicherlich habe ich Ausschau gehalten, da Assets zu finden, die man halt auch long-term etablieren kann. Und das ist tatsächlich das Interessante, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, wie das Ganze jetzt aufgebaut wird, fange ich mit Teams an, versuche aber dann lokale Identität aufzubauen. Eigentlich hätte ich es gerne komplett andersrum. Eigentlich hätte ich gerne eine Strategie, wie ich diese Firma mehr globalisieren kann, wie ich international wirklich Strukturen aufbauen kann. Und slotte dann die richtigen Teams rein. Aber die Zeit war halt einfach nicht gegeben. Es war klar, okay, innerhalb von 3-4 Monaten. Wir müssen hier ein Line-Up finden, was halt das Geld wieder durch den Club Championship reinbringt. Lass uns Teams sein, die halt so ein bisschen in das ganze Konstrukt passen. Und jetzt die große Challenge für mich ist halt da auch ein wirkliches Business drumherum aufzubauen. Das Business steht dank der Club Championship. Wie gesagt, wenn wir Top 5 erreichen, wird das Ganze schon dieses Jahr Break-Even sein. Aber es soll nicht nur davon abhängig sein. In Zukunft muss natürlich auch ein TFT-Team mit großen Streamern Commercial Value aus Nordamerika bringen. Gerade jetzt, wenn wir ein StarCraft und Tekken-Team in Südkorea haben, müssen wir auch ein bisschen schauen, wie catern wir zu einer südkoreanischen Audience. Mit dem Frauenteam, was du erwähnt hast, auch super interessant. Millionen Followers, gerade was Vivian angeht. Indonesien, komplett anderer Markt. Mobile Gaming, auch da muss so viel jetzt aufgebaut werden. Und wir haben jetzt angefangen mit dedicated Social Media Channels genau für dieses Team. Da steckt halt wirklich noch viel Arbeit hinter, was ich jetzt dann auch in Zukunft leiten werde. Und dementsprechend ist die Idee halt, das über Zeit wachsen zu lassen, mit der Hoffnung, dass alle diese Teams sich etablieren und dann jedes Jahr wieder zurückkommen können zum eSports World Cup, um dann genau in diese Club Championship ihren Impact lassen zu können.
Ich glaube, du sprichst ja schon an und man hört ja raus, wie komplex das eigentlich ist. Ne? Also du hast unterschiedliche Teams, jetzt hast du gerade Indonesien gesagt, ganz anderer Markt, super mobile getrieben, ne? Alle haben irgendwie zwei Telefone, eins zum Telefonieren, eins zum Spielen, ist bei uns in Europa eigentlich dann noch gar nicht so richtig der Fall. Dann in den USA gab es ja mit Super Evil, Megacorp und Vainglory den Versuch, das halt hart zu pushen. Also du hast ja komplett unterschiedliche Märkte, die auch einfach komplett anders ticken. Wie kriegt man das denn als Team mit unter einen Hut? Und du hast ja vor allem auch gerade gesagt, na, jetzt hast du als Spieler zum Beispiel, bringst du kein Twitch mit, du bringst keine starken Socials mit. Wie wichtig ist denn alles, was außerhalb des, ja, ich würde sagen Pitches in dem Fall passiert, ne? Nur, dass ihr das ja nochmal potenziert auf eine internationale Ebene mit anderen Audiences pro Game. Also wie managt ihr das im Day-to-Day?
Ja, es ist super wichtig. Und ne, letzte Folge, ihr habt meinen Background ja gehört, wie viel ich da auch als Spieler selber investiert habe, überhaupt erstmal relevant zu sein. Das wünsche ich mir auch von heutigen Pros, ne, dass man dann halt auch die Situation versteht, dementsprechend zu investieren in gewisse Aktivitäten. Und wenn einem das Streaming nicht liegt, dann muss man halt schauen, dass man eventuell dann halt ein bisschen mehr auf Social Media halt delivert und dann ein bisschen mehr in der Community drin ist, mit der Community engaged und halt dementsprechend die Community aufbaut. Manchmal sind Spieler auch einfach in der glücklichen Situation, wo dann ein Teammate das Ganze so ein bisschen carryen kann. Aber idealerweise für einen Spieler ist es immer gut, diesen Wert für sich selber halt mit aufzubauen. Ausnahmen, ich denke, Maru ist eine unfassbare Ausnahme. Wenn du halt einfach so gut bist, dass du alles einfach gewinnst die ganze Zeit, dann ja, dann ist halt genau das deine Brand. Und dann kann man halt auch damit arbeiten. Aber das ist halt nie hundertprozentig garantiert. Wohingegen, gerade wenn du eine loyale Fanbase aufbaust, die sollte eigentlich relativ garantiert sein, zumindest bis zu einem gewissen Zeitrahmen. Deswegen also schon super wichtig, um halt auch dieses Kerngeschäft E-Sports so anzugehen, wie es Vitality macht, wie ich es auch in den Jahren in G2 im Prinzip gesehen habe, ist es halt weiterhin ein Mix zwischen Sportprodukt und Influencer-Produkt und die Spieler sind halt einfach die Influencer in dieser ganzen Geschichte und sind dementsprechend natürlich auch da, den Wert für Sponsoren zu liefern, was einmal durch Reichweite geht und andererseits natürlich auch durch das Engagement, was die Spieler dann neben dem Spiel bringen müssen.
Hilft ihr mir da? Also
absolut. Weißt du,
habt ihr auch Media-Training und bringt ihr denen das auch alles wirklich bei und unterstützt das auch als Org?
Genau, absolut. Ist natürlich immer schwer, da jedem Einzelnen individuell einen kompletten Plan hinzukauen. Da braucht man natürlich auch ein bisschen Initiative von der Spielerseite. Aber es ist genauso, wie ich das letzte Folge ja auch schon erwähnt habe, dass wir diesen Individualized Approach per Spieler haben, um halt da wirklich zu schauen, okay, wie können wir dann halt die Mehrwerte generieren all across the board. Und dazu gehört auch genau das. Also auf der einen Seite natürlich den Support. Was können wir als Organisation machen, um halt den Support im Spiel zu geben, aber dann natürlich auch drumherum. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil das halt ein Fingerspitzengefühl auch braucht, wie du halt diese Balance angehst zwischen, die Spieler wollen eigentlich nur performen, die wollen sich nur aufs Spiel konzentrieren, aber trotzdem willst du halt schauen, dass sie auf der anderen Seite auch pushen. Und da muss man das so ein bisschen geben und nehmen. Und ich glaube da sehr stark an halt dieses, freundschaftliches falsch, aber halt ein sehr harmonisches Verhältnis mit dem Spieler und auch, ne, wie in der letzten Folge erwähnt, dieses Education, E-Sports Business, das hilft das Ganze auch, um den Spielern halt dieses Wissen mitzugeben, warum sie gewisse Sachen halt am besten machen, um halt auch langfristigen Erfolg im E-Sports zu haben.
Da wir fast schon wieder Richtung 8 Uhr gehen, würde ich jetzt gerne einmal kurz nochmal überlegen, welche Themen wir super gerne mit dir noch mitnehmen wollen würden. Ich glaube, du hast voll viel schon darüber gesprochen, was die Idee war, wie der Business Case aussieht, wann es schon Break-Even ist, wann es Plus macht, was eure Schritte sind, um auch unabhängig davon profitabel zu sein. Du hast die Teams organisiert. Wie siehst du denn deine Zukunft mit Vitality? Vielleicht darüber nochmal kurz zu sprechen. Jetzt hast du diese Teams schon organisiert. Es kann sein, dass manche gehen, manche bleiben. Ist das so der Part, wo du dann auch die nächsten Jahre dich wohlfühlst, dann das immer zu schärfen? Oder siehst du dich da noch in anderen Bereichen, die du bisher noch nicht angesprochen hast?
Ich bleibe Competitor. Ich will auf jeden Fall schauen, dass wir Trophies gewinnen und idealerweise natürlich auch diese Club Championship irgendwann mal auch mit nach Hause nehmen, weil das hat ja auch Business Impact in dem Sinne. Ja, ich habe mich auf jeden Fall weiterentwickelt zum Strategen und Businessman, würde ich sagen. Deswegen finde ich das auch super spannend, genau jetzt in diese einzelnen Regionen reinzugehen und da halt eine gewisse Struktur aufzubauen. Und die Struktur ist momentan noch nicht gegeben. Also das kann wirklich alles Mögliche sein. Ob ich jetzt da mit Local Partners zusammenarbeite, wie das der Fall ist in Indonesien, mit Bigatron haben wir da eine Organisation, die ehemalige Organisation der Mädels, helfen uns da enorm, was halt Social Media Management angeht und auch Day-to-Day Management von dem Team selber, weil wir sitzen in Paris. Wie können wir dann vor Ort wirklich sicher gehen, dass alles gut läuft? Da brauche ich einfach auch Leute on the ground, die halt da helfen können. Auf der anderen Seite TFT, da geht es wahrscheinlich eher darum, okay, wie schaffe ich jetzt mit unserem Sales-Team auch erfolgreiche Pitches in US zu etablieren, weil das hat Vitality bisher noch nicht. Warum sollten wir auf dem US-Markt pitchen, ohne überhaupt einem US-Team oder irgendeinem US-Footprint? Und das ist auch wieder eine super interessante Geschichte. Wir müssen natürlich auch weltoffen bleiben, was sich halt in dem Mittleren Osten ergibt. Da werde ich mir vieles anschauen und anhören, was die Zukunft da so mit sich bringt. Und das ist einfach super, super spannend für mich, gerade diesen Wandel in Vitality, wahrscheinlich auch Wandel im E-Sports mitzuerleben und mitzuleiten. Und ich hoffe, dass halt da ein gewisser Fingerabdruck von mir stecken bleibt, der halt viel auch mit E-Sports World Cup und Erfolg beim E-Sports World Cup zu tun hat.
Die eine Frage habe ich noch dazu. Und zwar geht es um Priorisierung der geografischen Lokation, in denen ihr dann aktiv seid. Jetzt verstehe ich natürlich, warum man sich Saudi-Arabien und auch Riyadh anguckt mit dem World Cup und wir reden über die Club Championship, da geht es um extrem viel Geld. Jetzt hast du so ein bisschen gesagt, ne, wir haben jetzt Indonesien gehabt, wir haben USA gehört. Jetzt seid ihr ja als europäisches und vor allem als französisches Team, ne, sehr viel Nationalstolz, sehr viel, also einfach in Frankreich getrieben, auch eine massive Fanbase einfach und einfach fanatische Fans. Wonach priorisiert ihr jetzt die Möglichkeiten? Also schaut ihr jetzt natürlich, klar, ne, ich habe verstanden, der Case mit Riyadh ist super. Wird das dann eine Prio, weil man will dann auch da sein, wo das ganze Geld ist? Schaut ihr euch USA verstärkt an? Geht man jetzt nach Südostasien, weil es einfach riesig ist und vielleicht für Mobile funktioniert? Weil irgendwie müsst ihr doch also eine Metrik oder irgendein System haben, nachdem ihr diese Lokationen einfach priorisiert für euch jetzt.
Ja, aktuell war es halt wirklich so, dass es sehr opportunistisch war, wie halt die Chancen sind, das Business rund um diesen Club Championship aufzubauen, ne? Ich hatte auch Gespräche mit dem brasilianischen Rainbow Six Team, was dann bei Furia gelandet ist am Ende des Tages. Das war das Weltmeisterteam, ne? Hätten die Bock auf Vitality gehabt, dann wären wir wahrscheinlich auch in Brasilien gewesen. Das klingt so ein bisschen chaotisch, gebe ich auch zu, dass da halt nicht wirklich eine ordentliche Priorisierung vorliegt. Aber es ist halt das Grundgerüst, was wir momentan erstmal bauen, um halt die Expansion erstmal so angehen zu können. Ich glaube, wenn man vorausdenkt in 2, 3, 4, 5 Jahren, dann will ich auf jeden Fall deutlich mehr Relevanz in dem US-Markt haben, einfach weil wir wissen, wie da Revenues halt funktionieren und wie relevant das Ganze auch für ein Business ist, was aber auch, by the way, schwer ist, weil es gibt nicht wirklich viel, was E-Sports-mäßig in Amerika raussticht. Call of Duty, da musst du halt schon fast in diese Franchise einsteigen. Valorant können wir nicht, weil wir haben den VCT-Slot in Europa. LCS ebenso, wir sind in der LEC. Da bleibt nicht mehr so viel über, was wirklich exciting ist, was der US-Markt angeht. Deswegen finde ich TFT gar nicht so schlecht erstmal als Start. Ich finde den südostasischen Bereich tatsächlich sehr interessant, was Mobile Gaming angeht. Ich glaube, das ist weiterhin unterschätzt. Ich darf auch anmerken, absolut, und ich glaube, das wurde tatsächlich ja auch erwähnt, wir haben ja schon Established Entity in India. India hat leider keine Rolle beim eSports World Cup, aber da schaue ich auch tiefer rein, wie man das Ganze halt ein bisschen kombinieren kann. Und wir sind tatsächlich jetzt letztes Wochenende Regional Champion geworden in India. Gott sei Dank, jetzt nach 2 Jahren Godlike endlich mal besiegt mit dem Call of Duty Mobile Team, was wir da haben. Das ist auch nicht irrelevant. Wir haben da auch Influencer mit zig Millionen Reichweite und gerade in eurer Not When Freaks Folgen habt ihr auch ausgiebig darüber gesprochen, wie sich da halt die Zukunft entwickeln wird. Deswegen finde ich gerade diesen Markt sehr interessant, was Mobile Gaming angeht. Da will ich auf jeden Fall deutlich tiefer einsteigen. Problem da ist halt die Kommerzialisierung. Ne? Gerade wenn wir das Kernprodukt E-Sports so aufbauen, dass es halt trotzdem viel von Sponsoren getragen wird, ist es halt nicht so rosig wie ein NA-Team am Ende des Tages. Und das Gleiche gilt halt auch für Brasilien. Super interessanter Markt, aber es muss halt einfach passen. Und dieses "es muss passen" ist halt Gott sei Dank für mich jetzt zumindest gegeben, dank dem eSports World Cup, weil damit kann ich ein Grundgerüst aufbauen, auch so ein bisschen Trial and Error betreiben, weil gerade wenn ein Team sowieso profitabel für mich ist, dank des eSports World Cup, na gut, dann habe ich keinen Druck, überhaupt erstmal über die Kommerzialisierung nachzudenken. Natürlich denke ich drüber nach, aber es ist halt kein Druck da, dass da unbedingt Geld reinkommen muss. Und dann kann ich halt über die Jahre auch schauen, okay, wie entwickelt sich das? Lohnt sich das? Oder ist es tatsächlich zu riskant, über Dauer immer auf diese Club Championship zu banken? Und das ist genau der Prozess, den ich jetzt durchlaufen will in den nächsten 2-3 Jahren, um halt da eine ordentliche internationale Struktur auch für Team Vitality aufbauen zu können.
Der Mann ist pragmatisch, hat eine klare Idee, spricht Themen an, die vielleicht auch noch nicht gut laufen, aber weiß auch, warum er da ist und wo er hinkommen muss. Der Mann ist sehr gut vorbereitet zu unseren Folgen, die in der Vergangenheit sind übrigens. Wir sollten
ihn als
Werbekommunikation für uns nutzen, Chris. Vielleicht sollten wir ihn irgendwie alle 2 Folgen einmal 3 Minuten einsprechen lassen.
Er muss doch nochmal wiederkommen, weil ich habe noch 1000 Fragen.
Ja,
das ist schön.
Wir sind nämlich in der Zeit jetzt schon eigentlich, also obwohl wir schon die 2. Folge mit dir machen, ich glaube, wir könnten noch eine 3. machen und deswegen, was Chris sagt, unterstreiche ich.
Ja, da kommt sehr viel zusammen. Ne? Du hast einen langen Werdegang gehabt mit dem, was du gemacht hast. Jetzt hast du natürlich, also ich finde es total spannend, den eSports World Cup aus Teamperspektive zu erleben. Also das, was, wie du das beschrieben hast. Ich habe natürlich noch einfach 1000 Fragen zu Vitality selbst. Ne? Also vielleicht müssen wir da irgendwann nochmal eine nachschieben, dass wir nochmal darüber sprechen. Ich habe jetzt rausgehört, ne, Prioritäten sind jetzt erstmal, also eSports World Cup ist eine gute Business Opportunity. Ne, da liegen jetzt die Prioritäten in der Internationalisierung. Man baut jetzt Teams auf, guckt dann, was man am Ende behält, je nachdem, wie halt diese Cases laufen. Aber es gibt ja noch so viel mehr dahinter, ne, in so einem Team. Und das müssen wir noch irgendwann nachholen.
Und es ist so stressig, ich kann es dir sagen. Wir hatten jetzt in den ersten 5 Turnieren beim eSports World Cup nur Enttäuschung gehabt. Also wir könnten schon so viel besser dastehen. Das MLBB-Team, was wir gesigned hatten, die waren 1000 Tage lang ungeschlagen. Die hatten eine Tournament-Winning-Streak von 24 Turnieren. Wir kommen beim eSports World Cup an. Jeder denkt, okay, wir gewinnen das. Wir rennen im Semifinal gegen Team Falcons, was so der größte Konkurrent für uns war. Wir gewinnen das Halbfinale. Jeder denkt, okay, Vitality hat das. Grand Final 0-3, 2. Platz. Und ich denke mir so, ach du Scheiße. Ne? Also das war so mit einer der Key Pillars, um den ich halt auch drumherum aufgebaut habe. Dass halt dieses Team insbesondere, wofür ich halt auch ein Buyout dann dementsprechend investiert habe, halt diese 1000 Punkte halt reinbringen müssten in dem Sinne. Jetzt sind 600
hört
Punkte.
Man hört den Schmerz.
Es war. Und ihr werdet
sehen.
Schon
in der letzten Folge hast du schon gesagt, wie wichtig ist, dass das Team performt.
Genau. Und, so. Und ihr werdet sehen, weil Sony macht momentan so eine Documentary F1-Style Drive to Survive for eSports World Cup. Und ja, wir haben die Kameras auch dauernd bei uns und ich denke, ihr werdet mich da das ein oder andere Mal sehen. Ich weiß nicht, wann es released wird, wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann. Und die MLBB-Story, tough.
Ja. Geil. Hast du famous last words?
Ich habe jetzt 2 Wochen noch. Ich glaube an Maru, ich glaube an unser Rocket League Team, ich glaube an unser Sim Racing Team und ich glaube an unseren Tekken-Spieler. Also ich habe noch 4 Teams, viele heiße Eisen. Wir sind 6. Platz, bereinigtes Ranking. Ich will Top 5 erreichen, wenn es mehr ist, dann läuft das Ganze eigentlich sehr geil für uns.
Und cool. Wir drücken die Daumen dafür.
Ich muss dich jetzt trotzdem noch fragen, glaube ich, weil jetzt ist ja 2. Folge, wir haben ja danach einen Break mit dir. Was glaubst du denn, mit wem wir uns hier mal unterhalten müssten?
Ihr habt mir eine Woche gegeben, um ein bisschen drüber nachzudenken.
Ja, aber deine Woche war busy. Das ist schon okay.
Ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich eine Person im Kopf, die so wahrscheinlich gar nicht sehr bekannt ist im E-Sports, aber sicherlich ein großer Mentor für mich war in all der Zeit. Und das ist nämlich Peter Mucha, der alte COO von G2 E-Sports. Ich weiß nicht, ob Peter in den Podcast kommen würde, aber ich glaube, er hätte auch sehr, sehr viel zu erzählen.
Activision war das vorher, ne?
Genau, da war Activision, Adidas auch eine Zeit lang und ist dann zu G2 Esports gekommen. Und ich glaube, auch einer der Gründe, warum halt diese Struktur gewachsen ist mit G2, ne? Diesen schon fast Genius Carlos zu nehmen und dann halt eine Struktur rumherum aufzubauen. Ich glaube, da sieht man den Fingerabdruck nämlich genau von Peter und er hat mich halt all die Jahre im Prinzip dann dementsprechend gementert und vieles von dem, was ich heute rüberbringe, ist sicherlich auch dank ihm. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er in den Podcast kommen würde, aber das ist zumindest mal eine Art und Weise, auch das Danke zurückzugeben an Peter. Und ja, ich hoffe, dass ihr ihn vielleicht dazu bekommt, weil ich glaube, er hat da die ein oder andere nette Geschichte zu erzählen.
Connecte wir fragen ihn uns einfach. Sehr gerne. Ja. Vielen, vielen Dank, Danny, dass du da warst. Doppelt.
Ja, ich danke euch.
Wir würden dich sehr gerne nochmal zu uns holen. Vielleicht irgendwie Richtung Ende des Jahres nochmal als Summary, wie das Jahr noch gelaufen ist oder so. Würden wir uns sehr freuen. Wünschen euch jetzt super viel Erfolg und hoffen, dass ihr gut abschneidet. Wir sind gespannt, ob ihr die Top 5 schafft. Fingers crossed. Gute Zeit auch nochmal in Riyadh zum zweiten Mal.
Ja, und vielleicht sehen wir uns in Köln. Ne? Ich bin Freitag in Köln. Ah, ich bin ja, Samstag.
Also, ja, bitte.
Ich will nur Chris so ein bisschen rivalen. Ich bin Freitag in Köln. Ich fliege Samstag nach London, weil wir mit unserem MLBB-Team zum Taylor Swift-Konzert gehen. So mega geil.
Geil.
Und dann geht Sonntag nämlich zurück nach Riyadh.
Boah. Ja, lass uns aber Freitag zumindest mal irgendwie, ja. Ich weiß nicht, ob wir einen Kaffee trinken oder so, irgendwas kriegen genau. Wir schon hin.
Ja. Wunderbar.
Wir können ja mal einen Collects-Pack aufreißen, weil ich glaube, Saivu mag die Karten ja auch. Wir haben ein neues Release. Wir können ja mal so ein paar Packs rippen.
Nice. Bin ich dabei.
Perfekt.
In dem Sinne, vielen Dank, ihr Lieben. Schönen Abend,
dir.
Schönen Tag und alles, danke was euch dazu gehört. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. System shut down.